Ja, das Lied gerade passt wunderbar zu dem, was ich auch heute sagen möchte. Ich habe die Predigt ein bisschen angepasst an die aktuelle Situation. Es ist ja wirklich schon erschreckend, was im Moment in Europa passiert, was in der Ukraine passiert. Und es sind ja in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer Kriege gewesen. Die waren nur so schön weit weg, ob es da irgendwo in Aserbaidschan oder sonst wo gekracht hat oder im Nahen Osten, das fanden wir auch schlimm, aber ja, das war ja woanders. Und auf einmal kommt es uns so nah und da werden wir auch alle wieder ja, mal neu geweckt aus unserer inneren Lethargie, die wir vielleicht hatten in Deutschland. Das ist ja auch das, was man allenthalben hört, dass die Ostpolitik, die die letzten 30 Jahre betrieben wurde, leider krachend gescheitert ist. Und wir haben alle gedacht, hier in Europa kann ja nichts mehr passieren. Wir brauchen auch keine Rüstungsausgaben und nichts mehr. Wir sind ja hier sicher. Und jetzt sehen wir auf einmal, ganz so sicher ist es leider doch nicht. Und dazu möchte ich heute etwas sagen zu dem Thema. Ich habe das mal überschrieben mit der große Crash oder was wir aus einer 3000 Jahre alten Geschichte lernen können. Und wir wollen einmal aufschlagen das zweite Buch der Chronik, Kapitel 20. Da geht es um den König Josaphat. Ich lese zunächst mal, um das einordnen zu können, wer Josaphat war, aus Kapitel 17 drei Verse, die Verse 3 bis 6. Und der Herr war mit Josaphat, denn er ging auf den früheren Wegen seines Vaters David und suchte nicht die Baalim, sondern er suchte den Gott seines Vaters und lebte in seinen Geboten und nicht so, wie es Israel machte. Und der Herr befestigte das Königtum in seiner Hand. Und ganz Juda gab Josaphat Geschenke und er hatte Reichtum in Ehre in Fülle. Und sein Herz gewann Mut auf den Wegen des Herrn und er beseitigte wieder die Höhen und die Ascherim aus Juda. Also das war mal ein König, der richtig nach dem Herzen Gottes wieder lebte, nach vielen anderen Königen, die es eben nicht getan hatten und die das Volk Israel immer weiter von Gott weggeführt hatten. Und jetzt kommen wir in Kapitel 20 und wir sehen dort einfach den großen Crash. Ich lese mal die Verse 1 bis 2. Und es geschah danach, da kamen die Söhne Moab und die Söhne Ammon und mit ihnen einige von den Meunitern zum Kampf gegen Josaphat. Und man kam und berichtete Josaphat, eine große Menge ist gegen dich gekommen von jenseits des Meeres, von Aram. Und siehe, sie sind schon in Hatzizontama, das ist Engedi. Ja, Josaphat und seinem Land Juda ging es damals exakt so wie jetzt Kiew. Die waren nämlich umzingelt. Die waren von drei Völkern, von drei Armeen eingekreist, nämlich nordöstlich, östlich und südlich. Ist eigentlich genau die Situation, die jetzt auch gerade in der Ukraine ist. Die sind ja auch von Norden, von Belarus, vom Osten, von Russland und von Süden, von der Krim her eingekesselt. Also das hat es auch in der Welt immer schon mal gegeben. Und wir hoffen und beten, dass in der Ukraine das nicht so viel schlechter ausgeht wie in dieser Geschichte, mit der wir uns heute beschäftigen wollen. Also König Josaphat ging auf den Wegen des Herrn und trotzdem gab es auf einmal eine richtig schlimme Prüfung, eine ganz, ganz schlimme Situation. Wir sind eingekreist, drei Armeen sind da. Und das heißt nicht, die stehen an der Grenze und sie werden nächste Woche kommen. Nein, sie sind schon da. Das war ungefähr 30 bis 40 Kilometer südlich von Jerusalem, der Ort, der hier genannt wird. Also die waren wirklich schon direkt vor der Tür. Da war nicht mehr groß Zeit, um reagieren zu können. Und wir wollen uns jetzt mal anschauen, wie Josaphat reagiert hat. Das ist im Vers 3. Da fürchtete sich Josaphat und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Und er rief ein Fasten aus in ganz Juda. Ja, Josaphat fürchtete sich. Und ich finde, das ist so beruhigend, dass wir das hier lesen dürfen und dass die Bibel so offen ist und auch so offen über ihre, ich sag mal, Helden berichtet, die in der Bibel da waren. Auch Josaphat hatte richtig Angst. Das ist ganz normal und das ist keine Schande, wenn eine Prüfung auf uns zukommt und man Angst hat. So wie wir jetzt gerade gehört haben, dass ein Bruder von euch auf einmal eine Krebsoperation hat, das ist dem vielleicht auch plötzlich gekommen und da wird er Angst haben und die ganze Familie hat Angst vor einer solchen Situation und das ist ganz schrecklich. Man fühlt sich dann auch eingezingelt, eingekreist und es ist keine Schande, wenn man sich fürchtet und Gott weiß das. Genauso bei Gideon zum Beispiel, der ja den Kampf aufnehmen sollte mit 300 Mann gegen das midianitische Heer, dass Gott ihm sagte, geh hinunter zum Lager und hör, was sie dort erzählen. Und wenn du Furcht hast, nimm deinen Burschen Pura mit dir. Das hat Gott eingeplant, dass auch Gideon Angst hatte. Und er gesteht uns auch die Angst zu. Und das ist das Wunderbare, dass wir uns dafür nicht schämen müssen, sondern dass wir wissen dürfen, ja, wir sind Menschen und wir dürfen Angst haben. Ja, und jetzt sehen wir die Reaktion von Josaphat. Und das, finde ich, ist etwas, wovon ich lernen will, immer wieder neu, und wovon wir alle, denke ich, lernen können. Wir lesen nämlich, also er fürchtete sich und er richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen, und er rief ein Fasten aus in ganz Juda. Das ist die richtige Reaktion, die ja, wir haben dürfen, wenn für uns so eine Situation kommt. Wir dürfen unser Angesicht darauf richten, den Herrn zu suchen. Das ist die allerbeste Reaktion. Wenn irgendein Crash auf uns zukommt, dann ja, laufen ja verschiedene Dinge ab in unserem Kopf, dass wir erstmal überlegen, oh weh, wie schlimm kann das werden, wie kann ich reagieren, habe ich irgendwelche Möglichkeiten, was kann ich noch arrangieren, wo kann ich mich verteidigen oder wo kann ich handeln, ist eine natürliche Reaktion. Aber Josaphat zeigt uns, wie es richtig ist. Er fürchtete sich und er suchte den Herrn. Das war das Erste, was er gemacht hat. Er hat nicht erst seine Feldherren zusammengerufen und hat einen Schlachtplan entworfen oder hat einen Fluchtplan entworfen für die Menschen aus Jerusalem. Nein, er hat zuallererst den Herrn gesucht. Und das ist etwas, was ja irgendwo ich lernen möchte, dass mir das eigentlich, ja, dass es ein Reflex wird. Ein Problem, Gebet. Das muss einfach zusammengehören. Es gibt ja diesen schönen Satz, mach aus jeder Not ein Gebet. Und das ist wirklich die ja, beste Reaktion, die wir haben können. Und das möchte auch ich für mich lernen, dass ich wirklich in allem sofort die Nähe meines Herrn suche und zu ihm bete. Und dann heißt es, er rief ein Fasten aus. Das ist ja heute nicht mehr so bekannt mit dem Fasten. Wir wissen, dass wir jetzt bald in die Fastenzeit hineinkommen, wo wir dann uns, ja, das die Leute, die dann um Karneval wird gefeiert haben, machen das, um mal anschließend vielleicht mal ihre Leber etwas zu entgiften. Das ist heute, oder wir haben in der Bücherstube gerade, haben wir einen extra Tisch mit Büchern zum Fasten, weil es gibt ja auch Heilfasten, verschiedene Sachen, die mit Fasten zusammenhängen, die auch dem Körper einfach gut tun. Aber Fasten war eigentlich eine Aktion, um ja, sich vor Gott zu demütigen. Einfach um dadurch zu zeigen, ja, ich demütige mich vor Gott, ich habe wirklich ein Problem und ich muss ganz klar zeigen, indem ich faste, ja, ich bin ganz klein und Gott ist ganz groß. Das lesen wir auch im 1. Petrus 5, Verse 6 und 7, kennen wir sicher. Da heißt es, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zur rechten Zeit, indem ihr alle Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Das ist genau das, was der Josaphat hier gemacht hat. Er hat sich unter die mächtige Hand Gottes gebeugt, damit Gott ihn erhöhen möge zur rechten Zeit, wenn Gott es für gut hält. Und er hat wirklich seine Sorgen auch auf Gott geworfen, der allein in der Lage war, ihm zu helfen. Und das möchte ich wirklich auch lernen, mich auch vor Gott zu demütigen, wenn ein Problem kommt, um wirklich ja, vor ihm ganz klein zu werden und zu sehen, dass ich ein schwacher, sündenbeladener Mensch bin und dass ich wirklich auf Gottes Gnade angewiesen bin. Und deswegen ist es eine Frage, die wir ja alle schon mitnehmen können, auch schon zu Beginn dieser Geschichte. Wie reagiere ich, wenn plötzlich der Baum brennt? Was mache ich dann? Gehe ich dann zu Gott? Flüchte ich ins Gebet? Das ist das, wie wir jetzt im weiteren Verlauf der Geschichte sehen werden, ja, was wirklich Josaphat und seinem Volk geholfen hat. Wir wollen uns jetzt mal Josaphats Gebet anschauen. Das ist sind die Verse 4 bis 13, die lese ich mal vor. Und Juda versammelte sich, um von dem Herrn Hilfe zu suchen. Sogar aus allen Städten Judas kamen sie, um den Herrn zu suchen. Und Josaphat stand in der Versammlung Judas und Jerusalems im Haus des Herrn vor dem neuen Vorhof. Und er sprach: Herr, Gott unserer Väter, bist du es nicht, der da Gott im Himmel ist? Und bist nicht du Herrscher über alle Königreiche der Nationen? Und in deiner Hand ist Kraft und Macht, und niemand kann gegen dich bestehen. Hast du, unser Gott, nicht die Bewohner dieses Landes vor deinem Volk Israel vertrieben und es den Nachkommen Abrahams, deines Freundes, gegeben für ewig? Und sie haben darin gewohnt und haben dir ein Heiligtum darin gebaut für deinen Namen und gesagt: Wenn Unglück über uns kommt, Schwert, Strafgericht oder Pest oder Hungersnot, und wir treten vor dieses Haus und vor dich, denn dein Name ist in diesem Haus, und schreien zu dir um Hilfe aus unserer Bedrängnis, dann wirst du hören und retten. Und nun siehe, da stehen die Söhne Ammon und Moab und die vom Gebirge Seir. Als Israel aus dem Land Ägypten kam, hast du nicht erlaubt, bei ihnen einzudringen, sondern sie mussten ihnen weichen und haben sie nicht ausgerottet. Siehe da, sie vergelten es uns, indem sie kommen, um uns aus deinem Besitz zu vertreiben, den du uns zum Besitz gegeben hast. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft vor dieser großen Menge, die gegen uns kommt. Wir erkennen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Und ganz Juda stand vor dem Herrn mit ihren Kindern, ihren Frauen und ihren Söhnen. Ja, wir sehen hier, dass ja, das ganze Volk sich versammelt hat in Jerusalem, im Tempel, um wirklich ja, Gottes Hilfe zu suchen. Und das Gebet, das Josaphat hier spricht, das kann auch uns ja, ein Vorbild sein in unseren Gebeten und in unserer Haltung im Gebet, weil da nämlich ein paar ganz, ganz ja, wunderbare und wichtige Dinge drin enthalten sind. Zunächst einmal sehen wir mal den Vers 6. Und er sprach: Herr Gott unserer Väter, bist du es nicht, der da Gott im Himmel ist, und bist nicht du Herrscher über alle Königreiche der Nationen? Und in deiner Hand ist Kraft und Macht, und niemand kann gegen dich bestehen. Josaphat erinnert sich hier an die Größe Gottes. Die Frage ist, die wir vielleicht stellen können, ja, wer ist Gott? Und Josaphat beantwortet das hier und er macht ganz klar die Größe Gottes, eben dass er der Gott im Himmel ist, dass er der Herrscher über alle Königreiche und der Nationen ist und dass in seiner Hand Kraft und Macht sind und dass niemand gegen ihn bestehen kann. Also er stellt erstmal dem Volk natürlich in dem Gebet auch vor Augen und erinnert sich daran in diesem Gebet zu Gott, wer Gott ist, wer es ist, mit dem er eigentlich zu tun hat, wie groß und allmächtig und herrlich unser Gott ist. Und ich denke, ja, das ist auch für uns ganz, ganz wichtig und gibt uns selber neuen Mut, wenn wir ja beten und wir uns vorher mal klar machen, mit wem wir da eigentlich sprechen. Wir beten ja nicht vor irgendeine Decke oder machen eine Selbstmeditation, damit wir wieder innere Kraft oder sonst irgendwas kriegen, sondern wir beten zu dem Gott des Himmels, zu dem Schöpfer des Himmels, der Erde, des ganzen Universums, das unendlich groß ist. Wir beten zu dem Gott, ja, der Herrscher ist über alle Königreiche der Nationen und das in seiner Hand sind Kraft und Macht. Und da dachte ich eben noch dann, als Klaus betete zu Beginn der Stunde, wir sehen da einen, ich sag mal, wie soll ich den beschreiben, einen Herrscher, einen Despoten, der scheinbar den Willen hat, dass er ja mit Gewalt die Landkarte in Europa verändern will und der eine riesenstarke Armee hat. Kein Land hat so viele Bodentruppen wie Russland, der Atomwaffen hat und der ja auch in seiner Rede, die er gehalten hat, schon wirklich den Finger auf dem roten Knopf fast liegen hatte und gedroht hat, wenn ihr hier eingreift, Westen, dann passieren die Dinge, die hat die Welt noch nie gesehen. Ja, das ist beängstigend. Aber und ich muss zugeben, dass ich auch dann einen Nachmittag dann da im Internet alle möglichen seriösen Zeitungen und Kommentare gelesen habe und habe dann abends gedacht, nee, und genau das machst du jetzt nicht. Ich starre jetzt nicht nur auf diesen Bekloppten aus Moskau, der sich anschickt, da ein Land zu unterdrücken, sondern ich will auf meinen Gott gucken. Ich will auf den Gott gucken, der Kraft und Macht hat und der allein in der Lage ist, einen solchen Menschen zur Strecke zu bringen und der allein in der Lage ist, wirklich da für Frieden zu sorgen. Das können wir Menschen nicht. Aber Gott kann es. Und lasst uns wirklich auch gerade in dieser Situation daran denken, mit wem wir es zu tun haben. Mit dem großen Gott im Himmel, der alles in seiner Hand hält. Der Feind ist mächtig, aber Gott ist allmächtig. Das wollen wir nicht vergessen. Und in Vers 7 geht es dann ja weiter, da erinnert Josaphat an das Handeln Gottes. Hast du, unser Gott, nicht die Bewohner dieses Landes vor deinem Volk Israel vertrieben und es den Nachkommen Abrahams, deines Freundes, gegeben für ewig? Auch das ist wichtig, wenn wir beten, dass wir uns nicht nur an die Größe Gottes erinnern, sondern auch an das, was er schon getan hat an Wundern und was, wie er schon gehandelt hat. Josaphat erinnert hier eben an das Handeln mit dem Volk Israel, das sich dann im Land Kanaan niederlassen durfte und die Bewohner vertrieben hat. Wir dürfen uns heute aber auch erinnern an das Handeln Gottes. Wir haben hier die Bibel, da stehen, die ganze Bibel ist ja nur voll von Gottes Handeln. Aber wir alle haben es auch in unserem Leben selber schon erlebt, dass Gott an uns gehandelt hat oder an unsere Familie oder an Freunden und Bekannten oder Geschwistern in der Gemeinde. Wir alle haben ja schon Wunder wirklich erlebt. Wir haben das Handeln Gottes gesehen. Und ja, das dürfen wir uns immer wieder ins Bewusstsein rufen. Und Josaphat erinnert ja auch an die Erfahrungen, die andere mit Gott gemacht haben. Und das ist in den Versen 8 bis 9. Das ist Salomos Rede oder Gebet zur Tempeleinweihung. Vers 8. Und sie haben darin gewohnt und haben dir ein Heiligtum darin gebaut für deinen Namen und gesagt, wenn Unglück über uns kommt, Schwert, Strafgericht oder Pest oder Hungersnot und wir treten vor dieses Haus und vor dich, denn dein Name ist in diesem Haus und schreien zu dir um Hilfe aus unserer Bedrängnis, dann wirst du hören und retten. Also Josaphat erinnert sich und auch das Volk in diesem Gebet daran, wie Gott auch bei anderen Menschen gehandelt hat und wie auch andere Menschen gebetet haben, so wie Salomo damals im Tempel betete und hat wirklich auch da sich unter Gottes Gnade gebeugt. Und das dürfen auch wir immer wieder tun, dürfen uns erinnern an andere Geschwister, die uns auch Vorbilder sind im Glauben, im Gebet und dürfen dadurch wirklich wieder neu Mut schöpfen, auch in der gegenwärtigen Situation. Ja, dann lesen wir weiter in den Versen 10 bis 11. Da nennt Josaphat Gott ganz konkret das Problem. Und siehe, da stehen die Söhne Ammon und Moab und die vom Gebirge Seir. Als Israel aus dem Land Ägypten kam, hast du nicht erlaubt, bei ihnen einzudringen, sondern sie mussten ihnen weichen und haben sie nicht ausgerottet. Siehe da, sie vergelten es uns, indem sie kommen, um uns aus deinem Besitz zu vertreiben, den du uns zum Besitz gegeben hast. Ja, Gott ganz konkret das Problem nennen. Ich denke, auch das ist wichtig. Natürlich ist klar, Gott wusste das ja. Der sah ja genau, wo die standen, was die vorhatten. Das brauchte man Gott ja nicht jetzt irgendwie zu wecken, um ihm das klar zu machen, sondern Gott weiß das. Aber trotzdem hat Josaphat ja Gott ganz konkret dieses Gebetsanliegen und das Problem genannt. Ist auch interessant, diese Geschichte, dass sie nicht die Bewohner vertreiben durften, das Gebirge Seir. Da hatte Gott nämlich damals gesagt zu den Israeliten, das habe ich den Nachkommen Esaus gegeben. Und deswegen durften sie da nicht rein. Aber wie ist das jetzt? Warum muss ich Gott das Problem nennen, auch wenn er es doch eigentlich schon weiß? Ich denke, ein Beispiel kann vielleicht sein, wer Kinder hat, der weiß ja auch, wie die so ticken und was die so für Problemchen haben. Und manche Dinge, die ja die Kinder bedrücken, das sehen die Eltern und wissen eigentlich genau, wo denen der Schuh drückt. Aber trotzdem ist es für uns als Eltern auch schön und wichtig, wenn die Kinder das Vertrauen haben, uns ihr Problem zu schildern, auch wenn wir es längst kennen. Und das, denke ich, ist ein gutes Beispiel hier, dass natürlich Gott das Problem kennt und er weiß, was wir brauchen, aber er freut sich, wenn wir als seine Kinder wirklich in Demut zu ihm kommen und im Vertrauen zu ihm kommen und ihm wirklich unser Problem konkret nennen, das uns auf der Seele brennt. Aber auch wenn wir Gott das Problem nennen, dann wollen wir ihm ja nicht schon gleich die Lösungsvorschläge machen. Nach dem Motto, also Gott, du könntest jetzt die Moabiter vielleicht irgendwie nach Norden wegschlagen und die südlichen, die schickt doch bitte mal dahin und da könnte mal irgendwie ein Sturm, ein Hagelwind kommen, das hast du ja früher auch schon mal gemacht, das wäre doch was, Gott, könntest du so nicht machen? Nee, macht er nicht, sondern er sagt, Vers 12, nachdem er seine Bitte genannt hat, unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft vor dieser großen Menge, die gegen uns kommt. Wir erkennen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Und ganz Juda stand vor dem Herrn mit ihren Kindern, ihren Frauen und ihren Söhnen. Also, Josaphat nennt Gott konkret das Problem, aber er überlässt Gott die Lösung. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Und ich denke, das ist auch für uns wichtig, dass wir nicht meinen, Gott schon sagen zu können, was er zu tun hat. Aber das ist jetzt ja gar nicht so abwegig. Also ich ertappe mich da selber auch immer bei. Wenn wir konkrete Bitten haben, dann ist darin impliziert manchmal auch schon der konkrete Lösungsvorschlag. Das, glaube ich, geht uns allen so, dass wir sagen, Gott, wir hätten das doch so gerne in dieser Art. Aber nee, ist nicht, sondern wir dürfen Gott vertrauen, dass er wirklich weiß, wie er handelt. Und das sind ja drei Dinge, die Josaphat hier auch sagt. Nämlich, in uns ist keine Kraft, keine Weisheit und wir blicken auf Gott. Das sagt er hier, denn in uns ist keine Kraft vor dieser großen Menge, die gegen uns kommt. Und das geht uns genauso. In uns ist keine Kraft für das Problem, vielleicht keine Kraft, eine Krankheit selbsttätig zu besiegen oder keine Kraft, ein bestimmtes Problem zu lösen. Das müssen wir immer wieder leider frustriert feststellen, dass wir viel zu wenig Kraft haben, irgendwelche Dinge zu tun. Und man könnte sagen, wenn wir schon nicht stark sind, können wir wenigstens schlau sein. Aber auch da werden wir feststellen, dass uns auch das nicht immer gegeben ist, sondern dass uns auch die Weisheit fehlt, Dinge richtig zu beurteilen und Lösungswege selbstständig zu erkennen. Das wissen wir manchmal nicht. Klappt einfach nicht. Wir zergrübeln uns die Birne, aber wir kriegen es nicht raus, was denn wirklich der richtige Weg sein kann. Und dann ist eben der dritte Punkt, den er hier nennt, auf dich sind unsere Augen gerichtet. Das ist das, was wir immer wieder tun können, auf Gott blicken. Auch jetzt, und ich, wie gesagt, bin immer sehr interessiert, Hintergründe auch zu lesen. Und im Internet gibt es ja einen guten, wirklich gute Kommentare von der FAZ oder Welt oder Zeit oder anderen Zeitungen, die auch wirklich gute Korrespondenten haben. Da lese ich immer gerne nach. Aber ich muss mir immer wieder sagen, nein, ich will jetzt nicht nur auf diesen blöden Krieg gucken, ich will auf Gott gucken und will lieber mich beschäftigen mit Dingen, die ihn angehen, damit ich eine andere Blickrichtung bekomme. Denn wenn ich nur auf das Problem schaue, dann bin ich ja wie ein Kaninchen vor der Schlange halb gelähmt. Aber wenn ich auf Gott schaue, dann weiß ich, wo kann ich wirklich Kraft bekommen. Ja, und auf dieses Gebet bleibt Gott nicht still, sondern Gott schenkt Josaphat und dem Volk eine große Ermutigung. Und davon lesen wir in den Versen 14 bis 17. Und auf Jahaziel, den Sohn Sechajas, des Sohnes Benajas, des Sohnes Jehajels, des Sohnes Matanjas, den Leviten von den Söhnen Asafs, auf ihn kam der Geist des Herrn mitten in der Versammlung. Und er sprach: Merkt auf, ganz Juda und ihr Bewohner von Jerusalem und du, König Josaphat. So spricht der Herr zu euch. Fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen vor dieser großen Menge. Denn der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes. Morgen zieht gegen sie hinab. Siehe, sie kommen die Anhöhe von Zitz herauf und ihr werdet sie am Ausgang des Tales finden vor der Wüste Jeruel. Nicht ihr werdet dabei kämpfen müssen. Tretet hin und seht die Rettung des Herrn, die er euch verschafft, Juda und Jerusalem. Fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen. Zieht ihnen morgen entgegen und der Herr wird mit euch sein. Ja, das ist ja mal eine Ansage. Das ist doch mal ja, eine mutmachende Ansage und eine Ermutigung Gottes, die er den Seinen dort schenkt. Und wir wissen, dass Gott auch uns immer wieder ermutigt, wenn wir niedergeschlagen sind, wenn wir ein Problem haben. Das habe ich auch oft erlebt, dass, ja, wenn ich ein Problem hatte, dass ja, auf einmal in der Bibel lese, ein schöner Vers war oder in der Gemeinde, in der Bibelstunde, in der Predigt etwas gehört habe oder mir ein Liedvers eingefallen ist. Oder ja, es gibt so viele gute Dinge, wie Gott ermutigt und er tut es hier auch ganz besonders stark bei Josaphat und dem Volk Juda. Und das sind fünf Aussagen, die hier sind, und die sind so ein bisschen gespiegelt. Also der Höhepunkt in diesen Aussagen ist, ihr werdet nicht kämpfen müssen. Die Aussage davor ist, der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes. Und die Aussage danach, steht und seht die Rettung des Herrn. Und am Anfang jeweils steht, fürchtet euch nicht, seid nicht niedergeschlagen. Und am Ende steht es auch nochmal, fürchtet euch nicht, seid nicht niedergeschlagen. Das ist wie so eine Kurve, dass die Aussagen wirklich ja, dahin münden, ihr werdet nicht kämpfen müssen. Da denken wir an den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten, als sie am Schilfmeer standen. Vor sich das Meer, hinter ihnen waren die Ägypter, die ihnen nachjagten. Und was sagt Gott dann zu dem Volk, steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bringen wird. Und das ist eigentlich genau das Gleiche, was er hier sagt. Er kleidet das wirklich ein in diese ja, Bemerkung, fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen. Ich denke, das ist für uns auch ganz, ganz wichtig, dass wir nicht niedergeschlagen sind, dass wir uns nicht deprimieren lassen von diesen Dingen. Wir müssen uns nicht fürchten, weil wirklich Gott, der ist, der auf uns Acht hat. Hatte diese Woche hatte einer in seinem Status bei WhatsApp diesen schönen Spruch: Auch wenn ich nicht weiß, was mir die Zukunft bringt, so kenne ich doch den, der die Zukunft in seiner Hand hält. Auch wenn ich nicht weiß, was die Zukunft bringt, so kenne ich doch den, der die Zukunft oder meine Zukunft in seiner Hand hält. Und da habe ich gedacht, das ist wirklich ein wunderschöner Spruch. Wir wissen nicht, was passiert, aber wir haben eine persönliche Beziehung zu dem Gott, der alles in seine Hand hält, der auch mich in seine Hand hält. Und deswegen hören wir wirklich hier zweimal diesen Satz, fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen. Und diesen Satz möchte ich mir wirklich ja, hinter den Spiegel schreiben oder an den Kühlschrank kleben oder irgendwo. Den dürfen wir uns auch in dieser Situation immer wieder sagen. Und dann eben die nächste Stufe, der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes. Steht und seht die Rettung des Herrn. Das ist das. Wir müssen nicht niedergeschlagen sein, weil es Gottes Kampf ist und weil wir die Rettung des Herrn sehen dürfen. Und das mündet dann wirklich in dieser Aussage im Zentrum, ihr werdet nicht kämpfen müssen. Gott ist es, der für uns kämpft und darauf dürfen wir uns wirklich verlassen. Ja, wir sehen die Antwort Josaphats in den Versen 18 bis 19. Da heißt es, da neigte sich Josaphat mit dem Gesicht zur Erde und ganz Juda und die Bewohner von Jerusalem fielen nieder vor dem Herrn, um den Herrn anzubeten. Und die Leviten von den Söhnen der Kehatiter und von den Söhnen der Korachiter standen auf, um den Herrn, den Gott Israels, zu loben mit überaus lauter Stimme. Ja, was war denn jetzt? Waren die drei Heere schon weg? Nee, die standen doch genau da, wo sie vorher standen oder schon noch ein paar Meter weiter. Die waren noch da. Und trotzdem lesen wir hier, dass sie niederfielen, dass sie anbeteten, dass sie Gott lobten mit überaus lauter Stimme. Die Anbetung geschah vor dem Kampf statt. Und das ist ja das, was uns so schwer fällt. Wir neigen daher dazu, erst bitteschön die Lösung und anschließend sagen wir auch Danke. So wie wir das als Kinder gelernt haben, hast du auch schön Danke gesagt, wenn man was geschenkt bekam. Da neigen wir ja zu, auch in unseren Gebeten, Danke zu sagen, wenn wir es denn auch bekommen haben. Nee, das hat Josaphat nicht gemacht. Er hat vorher gedankt. Und ja, das ist, glaube ich, eine Kunst oder die hohe Schule des Glaubens, wirklich Gott zu danken, dass er unsere Bitten richtig erhören wird. Wir kennen alle sicher die wunderschöne Stelle aus Philipper 4, 6 und 7. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Dankliegen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Gebet, Flehen und Danksagung. Das ist in einem Block. Die Danksagung folgt direkt auf das Gebet und Flehen. Und dann hat Gott uns eben seinen Frieden zugesagt. Und da haben wir diese Woche, Andrea und ich lesen gerade ein Andachtsbuch von Timothy Keller über die Psalmen. Kann ich wirklich empfehlen. Der hat zwei Andachtsbücher. Letztes Jahr haben wir das über die Sprüche gelesen. Diese sind die Psalmen dran. Und er hatte da einen so schönen Spruch in diese Richtung. Den lese ich euch vor, aber ich lese euch zweimal vor, damit man auch wirklich behalten kann. Wir können Gott im Voraus danken, dass er uns geben wird, worum wir gebetet hätten, wenn wir wüssten, was er weiß. Nochmal. Wir können Gott im Voraus danken, dass er uns geben wird, worum wir gebetet hätten, wenn wir wüssten, was er weiß. Und das ist wirklich, das heißt, es gibt ja diesen Spruch, Gott erfüllt uns nicht immer alle unsere Bitten, aber er erfüllt unsere Bedürfnisse, er gibt uns das, was wir wirklich brauchen, weil er eben besser über uns Bescheid weiß. Und das ist genau das, was in diesem schönen Spruch auch steht. Und Josaphat hat das damals ja instinktiv oder wie auch immer aus einem tiefen Glauben heraus richtig gemacht. Er hat Gott angebetet vorher und gelobt mit überaus lauter Stimme. So, jetzt kommt das Finale. Verse 20 bis 25. Jetzt geht's rund. Und sie machten sich des Morgens früh auf und zogen zur Wüste Tekoa. Und bei ihrem Auszug trat Josaphat hin und sagte, hört mir zu, Juda und die Bewohner von Jerusalem. Glaubt an den Herrn, euren Gott, dann werdet ihr bestehen. Glaubt seinen Propheten, dann wird es euch gelingen. Und er beriet sich mit dem Volk und stellte Sänger für den Herrn auf, die Loblieder sangen in heiligem Schmuck, indem sie vor den zum Kampf Gerüsteten auszogen und sprachen, preist den Herrn, denn seine Gnade währt ewig. Und zu der Zeit, da sie mit Jubel und Lobgesang anfingen, legte der Herr einen Hinterhalt gegen die Söhne Ammon, Moab und die vom Gebirge Seir, die gegen Juda gekommen waren. Und sie wurden geschlagen. Und die Söhne Ammon und Moab standen auf gegen die Bewohner des Gebirges Seir, um an ihnen den Bann zu vollstrecken und sie auszutilgen. Und als sie die Bewohner von Seir aufgerieben hatten, halfen sie sich gegenseitig umzubringen. Und Juda kam auf den Aussichtspunkt zur Wüste hin, und sie sahen sich nach der Menge um, und siehe, da waren es Leichen, die auf der Erde lagen. Niemand war entkommen. Da kamen Josaphat und sein Volk, um ihre Beute einzusammeln. Und sie fanden unter ihnen in reicher Menge sowohl Besitz als auch Kleider und kostbare Geräte und plünderten so viel für sich, dass sie es nicht mehr tragen konnten. 3 Tage brachten sie mit dem Einsammeln der Beute zu, denn sie war groß. Ja, das ist ja mal ein Kampf. Das ist doch mal eine ganz spannende Geschichte. Und die fängt wieder damit an, dass, als es dann morgens losgeht und sie in den Kampf ziehen, dass Josaphat zunächst noch mal das Volk ermutigt, ich sag mal, ihnen noch eine kleine Andacht morgens hält und noch mal sagt, Leute, glaubt an den Herrn, euren Gott, dann werdet ihr bestehen. Und das ist das, was ja auch wir immer wieder tun dürfen, wirklich uns ermutigen zu lassen und auch anderen Mut zu sprechen, wenn jemand krank ist, vielleicht eine OP hat, ihm vielleicht morgens noch eine WhatsApp zu schicken und ja, auf den Herrn hinzuweisen, dass wir uns gegenseitig ermutigen. Ja, und dann sieht man, dass Josaphat auch ein guter Führer war, der nicht nur einfach von oben runter irgendwas da abgelattet hat, sondern da steht dann, er beriet sich mit dem Volk. Das hat mich immer sehr beeindruckt, dass er ein Teamplayer war, dass er wirklich nicht alleine nur einsame Entscheidungen getroffen hat, sondern dass er sich mit dem Volk beraten hat. Und ich denke, das war auch sicher eine spannende Beratung, denn wenn wir jetzt lesen, was dann passiert, da fasst man sich an den Kopf, dass dann die Sänger in heiligem Schmuck vor den Gerüsteten in den Kampf zogen. Kann man sich sowas menschlich Beklopptes vorstellen? Also wenn es in den Kampf geht, dann kommen die stärksten Waffen zuerst. Aber Sänger in heiligem Schmuck, das heißt, die hatten keine Kampfuniform an, sondern die hatten heiligen Schmuck. Das werden irgendwelche Festkleider gewesen sein, die Sänger im Tempel eben trugen. Und in diesen schicken Klamotten gingen die vor den Soldaten her. Das ist menschlich vollkommen Banane. Das geht eigentlich gar nicht, so in den Kampf zu ziehen. Und es war menschlich gesehen, die Sänger dazu verheizen als Vorhut. Aber Gott wird ihn geleitet haben. Und wir sehen ja das Ergebnis. Zu der Zeit, als sie mit den Lobgesängen anfingen, da legte Gott den Hinterhalt und hat eben die so aufgeheizt, dass die sich gegenseitig umgebracht haben. Also zu der Zeit, als der Lobgesang anfing, hat Gott da eingegriffen. Und wir nehmen, es waren eben Loblieder, es waren keine Rachepsalmen, die da gesungen haben. Es waren Loblieder, die haben ihren Gott gelobt. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir uns ganz, ganz schwer mit tun. Zumindest ich tue mich da schwer mit. Habe auch Zeiten gehabt, wo es mal wirklich schwierig war. Da war mir auch nicht unbedingt danach, da Loblieder zu singen. Da habe ich ganz schön gebibbert und habe Bange gehabt und lag ganz schön am Boden. Also da war es mir nicht danach, Loblieder zu singen. Und ich glaube, das kennen wir alle, so die Lobgesänge in der Nacht, die liegen uns nicht so. Das ist nicht unser Ding. Und trotzdem ist es ja eben schön, dass Gott uns in der Bibel Beispiele gibt und dass wir an diesen Beispielen wirklich sehen dürfen, ja, wie Gott handelt und wie Gott auch unsere Gebete wertet für sich und wie Gott ja darauf reagiert. Das ist ja das Schöne zu sehen, dass ist nicht nur, dass Gott sich dann zur Beratung zurückzieht und sagt, jetzt hast du das mal alles gesagt und jetzt geht es dir auch besser, jetzt hast du dich ein bisschen beruhigt. Nee, so ist Gott nicht, sondern Gott handelt wirklich. Ebenso, wie es am besten ist, aber er handelt. Und das wissen wir und haben wir alle schon oft erlebt. Und das finde ich wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte, wie das nur kurz beschrieben wird, dass Gott einen Hinterhalt legt. Das war ja genauso bei Gideon gewesen, dass eben, als die dann alle ihre Tonkrüge zerdepperten und die Fackeln sichtbar wurden und die Hörner bliesen, dass auch die Midianiter dann die Panik gekriegt haben und haben sich gegenseitig dann niedergemetzelt. Und genauso ist es auch hier, Gott wirkt. Gott wirkt auch heute noch und darauf dürfen wir auch vertrauen und wirklich ja, uns Mut machen, auch für die Ukraine, für diese ganze Situation zu beten und auch für einen Herrn Putin zu beten, dass Gott an ihm wirkt, weil Gott hat alle Möglichkeiten, den Lauf der Geschichte zu lenken. Gott kann die Herzen der Menschen lenken wie Wasserbäche, so steht es irgendwo im Alten Testament auch. Und Gott hat die Möglichkeit und das möchte ich wirklich lernen, Gott zu loben, ihm Loblieder zu singen und ihm die Lösung zu überlassen. Und die Lösung ja, bestand darin, dass das Volk dann richtig Arbeit kriegte. Die brauchten 3 Tage, um ja, die Beute einzusammeln. Ich frage mich manchmal, was diese Heerscharen, diese Krieger alles so an Wertsachen mitgeschleppt haben im Kampf. Also da muss ich nochmal nachforschen, ob das üblich war und warum, dass die da ihre Wertsachen mitschleppen, wenn die in den Kampf zogen, dass die da so reiche Beute machen konnten. Aber es war so und ja, die Israeliten damals haben die Wertgegenstände eingesammelt. Aber ich glaube, dass auch wir nach einer Prüfung Beute einsammeln, nämlich geistliche Beute, nämlich geistliche Ermutigung, Ermutigung und Dankbarkeit gegenüber Gott, dass wir sehen, er hat geholfen, er lässt mich nicht hängen, sondern Gott ist ein Gott, der zu mir steht, der mein Bestes will. Und ich glaube, das ist eine Beute, die kann uns keiner wegnehmen. Die müssen wir nur gut aufbewahren, wenn dann die nächste Prüfung kommt, dass wir ja auch da noch uns daran erinnern, wie Gott uns schon geholfen hat in schweren Situationen. Ja, dann die letzten Verse 26 bis 30, die will ich noch kurz lesen. Und am 4. Tag sammelten sie sich im Tal Beracha, denn dort dankten sie dem Herrn, daher gab man diesem Ort den Namen Tal Beracha bis auf den heutigen Tag. Und alle Männer von Juda und Jerusalem kehrten zurück mit Josaphat in ihrer Spitze, um nach Jerusalem zurückzukehren mit Freuden, denn der Herr hatte ihnen Freude an ihren Feinden gegeben. Und sie kamen nach Jerusalem zum Haus des Herrn mit Harfen und mit Zithern und mit Trompeten. Und der Schrecken Gottes fiel auf alle Königreiche der Länder, als sie hörten, dass der Herr mit den Feinden Israels gekämpft hatte. Und das Königreich Josaphats hatte Ruhe und sein Gott schaffte ihm Ruhe ringsumher. Ja, ich denke, das ist dann der schöne Abschluss einer solchen Prüfung, wie die Israeliten sie damals hatten, dass sie sich wirklich trafen, um Gott zu danken. Name Tal Beracha, das bedeutet Segen. Und wir sehen hier, wie die Israeliten wirklich dem Herrn danken, dass sie ihm Ehre geben, ihn loben und ihm preisen für diesen Sieg, den er ihnen geschenkt hat. Und ja, das ist was, was man so oft vergisst, wenn dann die Krise vorüber ist und Gott geholfen hat, dann, ach, ja, ein Glück und jetzt weiter zum nächsten Tagesordnungspunkt. Und ich möchte wirklich lernen, dass ich ja auch das Danken nach dem Kampf nicht vergesse. Wir haben ja gesehen, wie wichtig das Danken vor dem Kampf hier war, aber auch wenn Gott dann wirklich geholfen hat und wenn er uns durchgetragen hat durch eine Prüfung, durch eine Not, dass wir nicht vergessen, ihm zu danken. Und das kann manchmal auch jahrelang gehen. Ich habe Dinge, wo ich Gott heute danke für Sachen, die Jahre zurückliegen, weil ich einfach das als so großartig empfunden habe, wie er uns durchgetragen hat, dass ich da jeden Tag Gott für danke, für das, was er da an Hilfe geschenkt hat. Und ich denke, das dürfen wir auch tun. Es gibt diesen schönen Spruch, danken schützt vor Wanken, loben zieht nach oben. Und das ist etwas, ja, was wir auch uns einfach immer wieder vornehmen wollen, dass wir Gott viel mehr danken und auch uns einfach mal überlegen, vielleicht mal eine Liste machen, mal einen Zettel nehmen und mal so ein paar Jahre zurückdenken. Je älter man ist, desto weiter kann man zurückdenken, desto größer sollte der Zettel dann auch sein. Mal zurückdenken, mal aufschreiben, wo hat Gott mir denn geholfen in großen Krisen? Und wenn wir diesen Zettel mal haben und durchlesen, Mensch, das hatte ich ja ganz vergessen und das auch. Und das war ja wirklich toll. Ich glaube, dass uns das unheimlich viel Mut macht, wenn wir uns das mal wirklich vorstellen und wenn wir uns das mal aufschreiben, damit wir das Danken nicht vergessen. Ja, das lag mir heute auf dem Herzen. Ich hoffe, dass ich euch Mut machen konnte und ich hoffe auch, dass ich mir Mut machen konnte, weil ist jetzt nicht so nach dem Motto, ich habe euch jetzt mal eben gesagt, wie das geht, weil ich mache das jeden Tag und das klappt so super bei mir. Nee, klappt es leider nicht. Also wenn ich predige, predige ich immer zuerst auch mir selbst und hoffe, dass ich selber daran auch lerne und dass ich so ausführen kann, wie ich es auch euch empfohlen habe. Und ja, wir wollen einfach weiter nicht aufhören zu beten für diese Situation, denn ich glaube, dass Gott Gebet hört und dass er auch wirklich noch Dinge bewegt, auch in der heutigen Zeit.